passt und was zu uns gehört. Und ich finde, das Thema Barmherzigkeit auch nochmal in so ein Licht zu stellen, nämlich die Schönheit der Barmherzigkeit nach vorne zu stellen, ist etwas, was A, anregen kann und anregen soll, aber B, auch bestätigen und ermutigen und bekräftigen und so. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber hin und wieder denkt man auch, oh, es ist alles so ermüdend. Und bringt es denn überhaupt was? Und was mache ich hier eigentlich? Und irgendwie hat man noch den Eindruck, in so einen leeren Raum hineinzuleben und verschenkt sich und denkt, hey, es wäre jetzt viel einfacher, zu Hause zu sitzen, Rotwein zu trinken, fernzuschauen. Und stattdessen bist du unterwegs und hinterher hast du die Enttäuschung oder was auch immer. Und das, ja, aber das in einem ganz anderen Licht sich anzuschauen, sich ermutigen zu lassen, nicht in Frage stellen zu lassen, nicht vernebeln zu lassen, ist, glaube ich, etwas, was wir brauchen. So wie Paulus schreibt, es macht mir nichts aus, dass ich immer wieder in der gleichen Weise zu euch schreibe. So, es macht euch umso gewisser. Und ja, ihr Lieben, einige von euch kennen meine Geschichte schon und vielleicht habe ich sie sogar schon einmal im Rahmen einer Predigt erwähnt. Ich möchte sie heute dennoch erzählen, weil sie einfach eng mit meinem Predigtthema zu tun hat. In einer Lebensphase, wo Gott sich so eindrücklich und also wirklich für mich erstmalig in einer Weise in mein Leben auch gesprochen hat, ich Visionen hatte, eine ganz neue Lebendigkeit, eine viel lebendigere und neue Beziehung mit Jesus erleben durfte. In einer Zeit, wo unsere Familie sich auf den Weg machte und wir uns öffneten, war bald klar, dass wir eine neue geistliche Heimat suchten. In dieser Zeit wurden wir, das liegt schon doch einige Jahre zurück, von Ralf Miro zu einer Vineyard-Konferenz eingeladen. Gitti. Naja, ihr seid ja Eheperson, also ist das okay. Ne? Also Gitti hat es Ralf gesagt und Ralf hat es mir gesagt. Also das ist diese Konferenz, wisst ihr, die jetzt im kommenden Januar stattfindet und wo ihr euch ja noch alle anmelden werdet, falls ihr noch nicht angemeldet seid. Diese Konferenz fand also alle Jahre wieder zu dem damaligen Zeitpunkt statt und wir gingen nicht hin. Wir gingen nicht hin, weil wir waren in Glasgow eingeladen auf so einer New Year Convention und das war schon klar. Aber nach einiger Zeit habe ich mir die Podcasts alle von der Konferenz, von der Vineyard-Konferenz runtergeladen und sie lagen in meinem Auto. Und ich weiß noch, damals auf der Strecke von Berlin nach Hamburg, ich hörte einen Podcast und da sprach ein Mann von der Barmherzigkeit, von der Hinwendung zu den Armen, zu den Benachteiligten, von den Sintis und von den Romas, von den Witwen und Waisen und dass du nicht Vineyard sein kannst, wenn du kein Herz für die Armen hast. Und er sprach in einer sehr eindrücklichen und für mich sehr herzberührenden Weise. Und also ich muss euch sagen, ich bin nicht jemand, der Selbstgespräche führt. Auch nicht im Auto, wenn ich alleine bin. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, außer wenn ein anderer Autofahrer naja, nicht ganz so sich verhält, wie ich mir das wünsche. Dann führe ich manchmal auch Selbstgespräche. Also eigentlich führe ich Gespräche mit dem anderen, meine den auch, aber der hört das ja nicht und deshalb ist es ja eigentlich ein Selbstgespräch. Und manchmal ist dieses Selbstgespräch auch ziemlich laut. Aber das hört er ja zum Glück auch nicht, weil ich ja die Scheiben immer noch oben lasse. Aber eigentlich bin ich nicht jemand, der Selbstgespräche führt. Als ich also nun diesen Mann dort auf der Autobahn sprechen hörte und es mein Herz berührte, wie er über die Armen und über die Barmherzigkeit und auch über Dinge, über die ich so oft nachgedacht habe, die gar nicht aber zu meiner Herkunftskultur passten, weil die Andersartigkeit war eben halt einfach anders und deshalb gehörte sie nicht zu uns, deshalb gehörte sie nicht zu mir. Und plötzlich dieses, was ich mein ganzes Leben irgendwie auch empfunden hatte, schon als Schulkind, da gab's diesen Alfredo, das war ein Hilfsschüler, so nannte man damals diese Schule. Und er huschte immer im niedrigen Gang über den Schulhof. Und die Schulkinder, auch aus meiner Klasse, bildeten ein Spalier und riefen immer Alfredo, Alfredo, Alfredo. Und ich konnte es nicht ertragen. Ich stand dort als Außenseiter. Ich war damals noch relativ klein, das könnt ihr euch nicht vorstellen. War auch sehr schüchtern, das könnt ihr euch auch nicht vorstellen. Und es ging einfach nicht. Es ging nicht. Ja, ich konnte ihm nicht helfen, aber es zerriss mein Herz. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich in den Spalier zu stellen und mitzurufen. Das war einfach nicht in mir. Es war auch in mir eher etwas Zerbrochenes, weil wir wurden auch wirklich, wir waren nicht Bittelhaare oder sonst wie, sondern waren auch Außenseiter. Das gehörte einfach zu unserer damaligen Kultur. Und vielleicht ist es das, was mich heute auch immer noch bewegt und was ein Stück Prägung ausmacht. Es hat einfach mein Herz berührt, es hat mein Herz zerrissen. Und ich saß dort in diesem Auto und führte ein Selbstgespräch. Aber wahrscheinlich war es eher ein Gespräch mit Gott. Ich sagte, wenn das Vineyard ist, dann bin ich Vineyard. Und ich sagte es laut in meinem Auto und ich wusste selbst plötzlich nicht, ich hörte da jemand was sagen. Und ich sagte auch, ich werde diesen Mann kennenlernen. Und wie sich dann herausstellte, war der Mann, der da gesprochen hatte, Martin Bühlmann. Gott hat uns wirklich auf eine ganz besondere Weise zusammengebracht. Und um es kurz zu machen, uns verbindet heute inzwischen eine tiefe Freundschaft. Wir sind in einer Zweierschaft unterwegs. Wir sind gemeinsam in der Verantwortung für die Bewegung Vineyard Dach eng miteinander verbunden. Aber ein entscheidender Punkt war nicht das Suchen, das Ringen um eine Beziehung, sondern ein entscheidender Punkt war das eine, ein Thema, nämlich die Barmherzigkeit, mich so berührt hatte. Und dieser Wert ist einer von 5 Werten, die wir heute auch in der Vineyard-Bewegung formuliert haben. Und darauf möchte ich heute in der Predigt eingehen. Und ihr werdet sehen, es passt auch wunderbar in die Weihnachtszeit. Nicht nur, weil es Herzen berührt, sondern weil es etwas ist, was uns ausmacht, was uns prägen sollte. Und wenn wir uns mit solchen Werten identifizieren, und das tun wir in der Vineyard-Bewegung, dann ist es ja nicht so, dass wir das tun, weil wir etwas beschreiben wollen, was wir gerne erreichen wollen, sondern es ist eigentlich die Beschreibung dessen, was wir leben. Das ist die Beschreibung dessen, was unser Herz bewegt. Und wir sind eine Familie, wir sind eine Bewegung, jeder Einzelne ist Teil dieser Familie. Und so geht es uns nicht darum, etwas zu beschreiben, so wie ihr kennt das, ne, so auf Homepages, wo man dann das Leitbild einer Firma liest und die Mitarbeiter selber, die das Leitbild ihrer eigenen Firma lesen, sagen, das ist irgendwie eine andere Firma. Sondern nein, es ist unsere Identifikation. Und es ist mir so wichtig, dass wir das einfach in unseren Herzen tragen. Lasst uns also auf die Barmherzigkeit schauen. Ihr seht dort, habt dort die 5 Werte gesehen und einer davon ist eben dieser Wert, dass wir uns den Menschen zuwenden, dass Barmherzigkeit ist, sich in die Menschen oder in Menschen zu verschenken. Und wenn wir von Barmherzigkeit sprechen, dann ist es das, was wir erleben, so empfinde ich es zumindest, und worauf wir angewiesen sind, nämlich die Barmherzigkeit, die Gott uns gibt. Aber gibt uns Gott diese Barmherzigkeit, damit wir ein Wohlfühlmoment haben oder ein Wohlfühlleben haben dürfen? Oder wozu ist diese Barmherzigkeit gut? Nico hat aus der Losung gelesen, dieses Gott kennenlernen, aber in dem Guten, das wir empfangen haben, Frucht bringen und Ausdruck sein. Und wenn das alles geschieht, wenn wir uns Menschen zuwenden, ist meine Erfahrung auch, dann werden wir in dem Ganzen Heilung und Wiederherstellung erleben. Dann, wenn ich am Ende war, ich erinnere einen Augenblick, wo ich vor einiger Zeit wirklich völlig am Ende war und ich lag beim Worship auf einer Konferenz vor dem Podest auf den Knien und irgendjemand sprach von zu beten für. Und ich wusste in diesem Moment, du wirst jetzt aufstehen und du wirst mindestens für einen Menschen beten. Und dieses Aufstehen und für einen Menschen beten, getan. Er war zutiefst berührt und hat mich hinterher noch darauf angesprochen. Und es war nicht nur eine Heilung für ihn in dem Moment, sondern es war ein Heilen meiner eigenen Trostlosigkeit oder Verzweiflung. Ich wusste plötzlich wieder, ich werde gebraucht. Es liegt aber an meiner Entscheidung, es lag an meiner Entscheidung, bereit zu sein, aufzustehen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, immer wieder aufzustehen, auch dann, wenn ihr völlig verzweifelt seid. Und diese Barmherzigkeit, die Gott uns gibt, indem, wenn wir uns selbst verschenken, Barmherzigkeit erleben, aber gleichzeitig auch weitergeben, dass das ein sozusagen interaktiver Prozess ist. Christoph Schalk würde jetzt sagen, das ist ein zirkulierender Dialog oder eine dialogische Zirkulation. Aber es ist so etwas, es ist ein Geben, ein Nehmen. Und du musst dich einfach nur entscheiden zu geben, dann wirst du auch erleben, wie du beschenkt wirst. Ich kann berichten, dass aus meiner Vergangenheit, so wie ich geprägt bin, da war der Vater im Himmel und damit weit genug entfernt. Jesus kommt irgendwann wieder und es ist gut, wenn du darauf vorbereitet bist. Und der Heilige Geist ist im Wort. Das war so das theologische Bild, in dem ich groß geworden bin. Und was ich dann erlebt habe, war lebendiger Glaube. Eine lebendige Beziehung zu Jesus, eine direkte Beziehung zu Jesus, Jesus zu mir. Also nicht nur ich zu ihm und ich strecke mich aus, sondern ich habe ihn erlebt oder ich erlebe ihn heute und ich erlebe ihn jeden Augenblick. Berührung im Heiligen Geist, Heiligung und Heilung und Wiederherstellung. Und das alles hatte etwas damit zu tun, dass ich mich geöffnet habe in dieser unbändigen Sehnsucht, die in mir geweckt war nach dieser Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit, die berührend ist, die etwas mit mir macht. Und als ich das entdeckt habe, als ich das Gefühl in mir neu erweckt und belebt und bestätigt gesehen habe, da war ich zugerüstet. Da war ich zugerüstet, auf den Weg zu gehen und andere mitnehmen zu dürfen, aktiv um Kranke, aktiv zerbrochene Arme und Gefangene und Verlorene zu erleben und mich um sie kümmern zu dürfen. Und ist es nicht so, dass neben so vielen Dingen unseres Lebens oder auch wenn du in Verantwortung stehst, auch in Leitungsteamverantwortung, vielleicht auch in einer Gemeinde oder wo auch immer, in meinem Fall eben in der Bewegungsverantwortung für die Vineyard-Bewegung Dach, ist es nicht so, dass so vieles da gemanagt und geregelt werden muss? Aber mein Herz geht besonders dann auf, wenn ich merke, dass Gott mich gebrauchen möchte, indem ich mich zu Menschen zuwenden darf und indem ich erleben darf, wie der Einzelne berührt wird, nicht durch meine Worte, sondern durch das, was Gott mir gibt. Und auch wenn ich hier stehen darf, dann sind das die Momente, die einfach für mich Lebenselixier sind. Und ich möchte euch einfach mitnehmen und diese Begeisterung mit euch teilen. Also ein bisschen merkt ihr es vielleicht. Einfach, dass Barmherzigkeit nicht alleine ein Dienst ist. Dass Barmherzigkeit nicht etwas ist, was du tust, weil es sich für jeden Christen Menschen so gehört. Weil es einfach ein Teil dessen ist, was uns verordnet wurde. Sondern, ihr habt es richtig am Anfang gelesen und ihr hört es jetzt auch richtig. Barmherzigkeit, die reich macht. Und das ist einfach so eine Schönheit, weil verschenken heißt nicht, ich verliere etwas, sondern Barmherzigkeit verschenken heißt, ich gewinne etwas. Mein Leben gewinnt an Sinn. Mein Leben gewinnt an Inhalt, an Raum, der ausgefüllt wird mit etwas Sinnvollem und Inhaltsvollem, mit etwas Lebendigem. So wie ihr es hier auf der Folie stehen seht, sind wir als Vineyard in diesen Themen oder haben wir bestimmte Themen, Barmherzigkeit, die sich Menschen zuwendet, mal zusammengefasst. Und so ist es gut, dass wir ein Zuhause haben, in dem wir die Zuwendung Gottes und darin auch Halt und Identität finden. Diese, unsere Identität in der Liebe, die uns unser Vater, nicht indem wir sie uns selbst nehmen können, aber die uns unser Vater im Himmel schenkt, die wir in ihm finden, die uns zu nicht mehr Fremden, sondern die uns zu Kindern, zu seiner Family macht, die uns zu seinen Hausgenossen sein lässt, dass wir nicht mehr Ausgegrenzte, sondern wirklich völlig ihm zugehörig sind. Es ist gut, dass wir seine Liebe erfahren, dass wir uns seiner bewusst sind, dass wir einen Halt, ein Zuhause haben. Aber es ist auch gut, dass wir seine Liebe weitergeben, dass sie nicht etwas ist, was wir in den Speicher tun und uns darüber freuen, dass wir so ein gutes Sortiment zu Hause haben, auf das wir uns verlassen können, sondern dass wir damit rausgehen. Und wie gesagt, ich laufe ja hier fast durch die Drehtür, ja? Ich meine, wenn ihr 500 Mal Klingelknöpfe gedrückt habt oder an Haustüren geklopft habt und Päckchen vergeben habt, es ist einfach wunderschön. Es ist wirklich wunderschön, das zu erleben. Es ist gut zu hören, wir sind Family. Aber es ist einfach schön, wenn jeder sein Teil tut. Nicht jeder muss Tütchen verteilen. Aber nicht nach dem Gedanken, oh, es ist gut, dass wir Missionare in unserer Gemeinde haben, dann wird der Teil auch erfüllt. Und es ist gut, wenn wir Leute haben, die an Klingeltüren klopfen, dann ist das auch erfüllt. Und es ist gut, dass es jemand gibt, der sich um unsere Spätlese kümmert und so weiter. Sondern einfach jeder für sich darauf hört, was ist der Ort, und danach fragt und sich danach ausstreckt. Was ist der Ort, Herr, wo du möchtest, dass ich hingehe? Was sind die Menschen, die du mir auf meinen Weg stellst, um die ich mich kümmern darf? Was ist das, was du mir in mein Herz legst, was ich tun soll? Wir sind unterschiedlich, wir sind unterschiedlich begabt, wir sind in unterschiedlichen Lebensversionen, Situationen. Aber wir haben alle eine Aufgabe. Und Gott wird uns nie ohne eine Gabe in eine Aufgabe schicken. Und sei ganz gewiss, du bist begabt. Du bist ganz gewiss begabt, um mindestens einen Menschen, der dir über den Weg gestellt wird, um ihm deine Liebe, die du in Gott gefunden hast, und seine Barmherzigkeit weiterzugeben. Lass mich eine Geschichte kurz erzählen aus meinem Leben. Da gibt es die Geschichte von, jemand sagte mal zu mir, meinem Obdachlosen. Da ist dieses Vorstandsgebäude in einem Universitätsklinikum. Und dieses Universitätsklinikum muss ich sehr häufig aufsuchen und da auch in das Vorstandsgebäude. Und da ist so ein Luftschacht. Da kommt die warme Luft aus der Lüftungsanlage hoch. Und wenn ich dorthin gehe, dann liegt da immer ein Obdachloser. Und der liegt dort in der Kälte und ist immer ganz eingemummelt. Und wenn ich an ihm vorbeigehe, dann ist eigentlich er gar nicht anzusprechen. Aber immer wieder denke ich, Gott, was willst du mir damit sagen? Dieser Obdachlose liegt hier immer, wenn ich hier ankomme. Aber er ist immer so eingemummelt, dass ich ihn gar nicht ansprechen kann. Es gab auch Gründe zu sagen, es ist gut, dass ich ihn ansprechen kann. Der Geruch zum Beispiel war nicht unbedingt anziehend. Eines Morgens, es war ein richtig heller, kalter, frostiger Tag. Ich musste noch sehr früh dorthin und ich kam dort wieder hin und er lag wieder dort. Und er war wieder ganz eingemummelt. Und als ich in das Vorstandsgebäude reinging, sagte ich zu Gott, Gott, wenn du dafür sorgst, dass er wach ist und ansprechbar ist, dann werde ich ihn heute ansprechen. Wenn nicht, fahre ich einfach weiter. Ich kam zurück, er war wach, er saß auf dem Fenstersims und war ja eigentlich so nach dem Motto, hier bin ich, du kannst mich ansprechen. Es roch wieder sehr nach Urin. Und er wirkte alles andere als sauber. Und ja, ich war mir ganz sicher, ich werde jetzt mein Frühstück mit ihm teilen. Ich hatte mir so sauberen Tupperdosen, wie man das so macht, weil es ja auch so früh war, einiges mitgenommen, Kaffee, Tupperdosen. Und dann dachte ich so, nee, Herr, das meinst du jetzt nicht wirklich. Also ein bisschen Hygiene darf doch wohl sein, oder? Aber du willst ihm doch Würde geben, oder? Ja, aber ein bisschen Hygiene könnte doch sein. Ich hatte einen Moment Zeit, weil ich musste zum Auto gehen, grüßte ihn schon freundlich, ging dann wieder zu ihm zurück und das war die Zeit, wo ich mich zu entscheiden hatte. Um die Sache kurz zu machen, ich öffnete meine Tupperdosen, hielt sie ihm hin mit seinen schwarzen Fingernägeln und seinen schmutzigen Fingern, nahm er sich die Sachen und ich sagte ihm, übrigens das da unten, das schmeckt besonders gut, nimm dir auch ein Stück davon. Nehmen Sie sich auch ein Stück davon. Du wolltest ihm noch Würde geben, oder? Du wolltest ihm noch ein Stückchen Wertschätzung geben in dieser Situation, oder? Und es war nicht einfach, aber er fühlte sich einen Moment angenommen. Und aus diesem Moment wurden viele neue Begegnungen später. Und er erzählte mir von seinem Vater, von seiner Familie, dass sein Vater gestorben ist, seine Familie ihm das aber 3 Monate später erst gesagt hatte. Und vieles mehr, und teilte mir seinen Schmerz mit. Und ich konnte ihm von dem Vater im Himmel erzählen, der ihn über alle Maßen liebt. Und ich konnte ihm später auch ein Buch überreichen, weil das war nämlich ein intelligenter Mann, der einfach nur völlig abgerutscht war. Und es kam dann noch ein obendrauf, irgendwann war er weg, weil man hat ihn dann doch dort vertrieben, weil am Vorstandsgebäude so ein Obdachloser, das ging natürlich nicht. Schade. Aber irgendwann sprach mich da ein Geschäftsführer aus dem Vorstandsgebäude an und sagte, wir haben das beobachtet. Sie haben sich ja immer um den Obdachlosen hier gekümmert. Was hat Sie da so eigentlich motiviert? Und ich saß bei diesem Geschäftsführer im Auto und der Geschäftsführer fing an, plötzlich darüber zu erzählen, dass seine Schwester genauso abgerutscht ist und genauso lebt. Und wir konnten plötzlich ganz andere Gespräche über Gott und die Welt und seine Schwester miteinander haben. So schreibt Gott Geschichten in unser Leben. Und ich möchte mich damit nicht groß machen, sondern ich möchte es einfach nur teilen mit euch. Es war nichts Großes. Da war ein Obdachloser, der hat ein paar Kekse von mir bekommen und ein Stück Kuchen. Mehr war das nicht. Aber aus dem Ganzen hat Gott etwas gemacht, wo ich einfach nur sagen kann, es ist großartig und es fühlt sich gut an. Welche Frucht daraus wächst, weiß ich nicht. Aber ich durfte Samen sehen. Lasst uns auf die Bibel schauen. Was sagt Jesus dazu? Den Satz, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre es auch noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir getan. Den kennen viele, die die Bibel kennen. Ich habe ihn hier aus der Genfer Übersetzung zitiert. Aber lasst uns noch mal genauer hinschauen. Ich lese aus Matthäus 21, 31, 46 vor. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr tränktet mich. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidete mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Alsdann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und tränkten dich? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dann wird er zu denen zur Linken sagen, geht hin von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nichts zu essen. Mich dürstete und ihr tränktet mich nicht. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann werde ich ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Dieser Gedanke begeistert mich. Er ist krass, er ist hart, aber er ist voller Liebe, denn er ist von Liebe getränkt für diejenigen, die sich wirklich in dieser Liebe verschenken. Und er begeistert mich, wenn wir einen dieser Zerbrochenen, dieser Gefangenen, dieser Armen oder Kranken, wenn wir ihnen Zuwendung, Würde und Hoffnung geben, dann tun wir es zwar einerseits direkt für sie, aber auch andererseits direkt für Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, es ist einfach ein wunderschöner Gedanke, aber habt ihr nicht auch manchmal so diese Situation, dass das auch ein innerer Widerstand ist? Mein innerer Widerstand wird sofort gebrochen, wenn ich weiß, nicht nur, es ist für diese Person, es ist nicht nur etwas Wunderschönes, was ich jetzt hier einfach tun kann, in mich glänzen in die Augen hineinbekomme und als Geschenk erhalte, sondern ich selber bekomme ein Glänzen in die Augen, wenn ich darüber nachdenke, ich tue es für Jesus. Ist das nicht eine Motivation, die alle inneren Widerstände überwinden kann? Wenn wir wissen, nicht nur, dass wir es tun sollen, sondern wenn wir noch wissen, nicht nur warum, sondern auch wozu. Wenn das alles geklärt ist, wenn es keine Fragen mehr gibt, weil Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Wer nun ist arm in deinen Augen? Also was denkst du, wenn du an Arme denkst? Wir haben das mal auch in der Bewegung in eine ganz gute Übersetzung in die heutige Zeit übertragen. Weil manchmal bleiben wir zu sehr in der Nomenklatur der Bibel verhaftet und übertragen es nicht in unsere heutige Zeit. Und dann gibt es bestimmte Menschengruppen, vielleicht gar nicht mehr so viel, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit gesehen haben. Also wenn ich zum Beispiel an die Witwen denke, natürlich gibt es die heute auch. Aber die Witwen waren damals eher arm. Es sei denn, es gab Kinder, die sich um sie gekümmert haben und es gab eine Art Altersversorgung. Aber eine Rentenversicherung gab es noch nicht. Arm sind Menschen, die keinen Zugang zu Gott haben. Also das ist uns, wenn wir Jesus-Nachfolger sind, sofort klar, weil wir den Reichtum, den wir daran sehen, natürlich schon als etwas übertragen, wo wir sagen, wenn jemand das nicht hat, dann ist er arm. Arm sind Menschen, die einfach materiell arm sind. Das weiß jeder von uns. Arm sind Fremdlinge und Ausländer, die als politische oder wirtschaftliche Flüchtlinge auch Armut erleben. Keine Heimat mehr, etc., etc. Auch das ist uns einigermaßen klar. Aber wie geht es euch? Gibt es nicht auch manchmal diesen anderen Gedanken? Dieser Gedanke, naja, das sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge oder irgendwie sowas? Oder ist es vielleicht auch eine Bedrohung für uns? Wir müssen uns einfach auch der Realität stellen, die AfD-Wähler sitzen auch manchmal unter den Christen. Und ich wundere mich darüber, dass das passiert. Arm ist, gemäß der Bibel, sind die Witwen. Aber vielleicht können wir uns auch darauf verständigen, dass dieses Gleiche auch für die Geschiedenen oder auch die Singles gilt, die sich schwer tun, in Beziehungen zu kommen oder die einfach das nicht leicht haben. Arm sind aber auch die Waisen. Und dann denken wir an Waisenhäuser. Aber wir sollten auch daran denken, es sind auch die Kinder von Geschiedenen und die Kinder von Singles. Und arm sind auch die Gefangenen. Menschen, ganz sicher, die auch in Gefängnissen sitzen. Menschen, die sich auch schuldig gemacht haben. Aber es geht nicht nur um Justizvollzugsanstalten. Sondern schauen wir uns einfach an, was in der Welt los ist. In wie vielen Gefängnissen sitzen Gefangene, die dort wirklich nichts zu suchen haben. Und wie viele Gefängnisse haben Menschen sich selbst gemacht. Arm sind auch Menschen, die vergessen haben, großzügig zu sein und am Ende ihre Freude am Leben verpassen. Lasst mich dazu wieder, ich komme jetzt langsam in Zeitnot, lasst mich dazu wieder eine kleine Geschichte erzählen, und zwar ein Märchen. Und zwar geht es um die kleinen Leute von Svabedo. Vor langer Zeit lebten in dem Ort Svabedo kleine Leute. Sie wurden die Svabedoler genannt. Sie waren sehr glücklich und liefen den ganzen Tag mit einem freudig, fröhlichen Lächeln umher. Wenn sie sich begrüßten, überreichten sie sich gegenseitig kleine, warme, weiche Pelzchen, von denen jeder immer genug hatte, weil sie sich solche verschenkten und sofort wieder welche geschenkt bekam. Ein warmes Pelzchen zu verschenken bedeutete für sie, ich mag dich. So sagten sie sich, dass jeder jeden mochte. Und das machte sie den ganzen Tag froh. Und kennt ihr das nicht auch, so dieser Gedanke, oder habt ihr den vielleicht sogar ausgesprochen in euren Familien? Hey, dieser Materialaustausch zu Weihnachten, das ist doch alles Unfug. Du schenkst mir was für 50 Euro, ich schenk dir was für 50 Euro, lass uns doch jeder unsere 50 Euro behalten, dann ist die Sache auch in Ordnung. Und wir erleben eine gute Zeit miteinander und haben nicht so viel Stress vor Weihnachten und alles ist gut. Und da ist auch was dran. Aber die Svabedoler, die hatten einen anderen Blick. Und hey, ich bin jemand, also ich habe vielleicht nicht alle Sprachen der Liebe drauf. Aber die Sprache der Liebe bezogen auf Geschenke ist so tief in mich gelegt. Und das ist so etwas, was ich mir gar nicht anders vorstellen könnte. Dass also irgendwie aufgeben, Geschenke zu Weihnachten oder so etwas, für mich ein, das hat aber nichts mit Weihnachten im Wesentlichen zu tun. Das ist genauso unterjährig und das ist zum Geburtstag und das ist zu jeder anderen Situation. Geschenke sind für mich ein Ausdruck von Wertschätzung, von Liebe, von Ehre geben und es ist etwas Wunderschönes für mich. Außerhalb des Dorfes dieser Svabedola lebte ein Kobold, ganz einsam in einer Höhle. Schade, dass die Kinder gerade nicht da sind. Ne? Wenn ein Svabedola ihm ein Pelzchen schenken wollte, lehnte er es einfach ab. Er fand es albern, ein Pelzchen zu bekommen. Eines Abends traf der Kobold einen Svabedola im Dorf, der ihn sofort ansprach. War heute nicht ein schöner, sonniger Tag? Und er reichte ihm ein besonders schönes, weiches Pelzchen. Der Kobold schaute ihm in den Rucksack mit den Pelzchen. Dann legte er ihm den Arm vertraulich auf die Schulter und flüsterte ihm zu. Nimm dich in Acht. Du hast nur noch 207 Pelzchen. Wenn du weiterhin so großzügig die Pelzchen verschenkst, hast du bald keine mehr. Das war natürlich völlig falsch gerechnet. Denn jeder Svabedola hatte, da jeder jedem welche schenkte, immer genug Pelzchen. Doch kaum hatte der Kobold den verdutzten kleinen Mann stehen gelassen, kam schon ein Freund vorbei und schenkte ihm ein Pelzchen. Doch der Beschenkte reagierte nicht wie bisher. Er packte das Pelzchen ein und sagte zu seinem Kollegen, lieber Freund, ich will dir einen Rat geben, verschenke deine Pelzchen nicht so großzügig, sie könnten dir ausgehen. Bald gaben sich immer öfter Svabedola diesen Rat. So kam es, dass Pelzchen nur noch an allerbeste Freunde verschenkt wurden. Jeder hütete seinen Pelzchenrucksack wie ein Schatz. Sie wurden zu Hause eingeschlossen und wer so leichtsinnig war, damit über die Straße zu gehen, musste damit rechnen, überfallen und beraubt zu werden. Die kleinen Leute von Svabedo veränderten sich immer mehr. Sie lächelten nicht mehr und sie begrüßten sich kaum noch. Keine Freude kam mehr in ihr trauriges und misstrauisches Herz. Erst nach langer Zeit begannen einige kleine Leute wieder, wie früher, kleine, warme, weiche Pelzchen zu verschenken. Sie merkten bald, dass ihnen die Pelzchen nicht ausgingen. Und dass sich Beschenkte und Schenkende darüber freuten. In ihren Herzen wurde es wieder warm und sie konnten wieder lächeln. Auch wenn die Traurigkeit und das Misstrauen nie mehr ganz aus ihren Herzen verschwand. Ich möchte einfach das so stehen lassen, diese Geschichte. Und mit euch auf drei Thesen eingehen und damit dann auch schließen. Und diese drei Thesen untermauern mit einem Bibelwort, einfach als Ermutigung zurufen und gerne jeden daran dazu ermutigen, sich auch die nächsten Tage einfach mal daran zu erinnern. John Wimmer hat einmal gesagt, ich habe schon zitiert, wenn du dich nicht um die Armen kümmerst, kannst du nicht windert sein. Und so ist es gut, wenn wir uns einfach mal Folgendes bewusst machen. Wer der Not des Nächsten begegnet, begegnet Jesus Christus im Nächsten, der selbst seinen himmlischen Reichtum hinter sich ließ, um sich mit der Armut der Menschen zu bekleiden. Und im 2. Korinther 8, 9, denkt daran, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich werden zu lassen. Und dann, wer den Armen achtet, begegnet den Verheißungen Gottes. Im Jakobus 2, Vers 5 können wir lesen, hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern. Hat nicht Gott gerade die erwählt, die vor der Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden und Gott wird sie in seine neue Welt aufnehmen, die er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Wer arm ist und wenig beachtet wird, soll sich darüber freuen, dass er vor Gott hoch angesehen ist. Und dann der letzte Punkt. Wer sich in der Not des Nächsten zuwendet, investiert in die Zusage, die von Jesus Christus kommt, und investiert in den Lohn in seinem Reich. Und im 1. Timotheus 6, 18, 19 können wir lesen, sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Ich wünsche euch allen das wahre Leben, ein Leben, das sich nicht nur auf Barmherzigkeit stützt, auf die wir selber angewiesen sind, sondern auf ein sinnzentriertes Leben, das sich in Barmherzigkeit an Menschen verschenkt und das dadurch reich wird. Vielleicht haben dich jetzt diese Worte in der Predigt bewegt. Vielleicht möchte Gott in dein Herz gerade sprechen. Vielleicht sind da noch Räume, die er ausfüllen möchte. Räume der Barmherzigkeit. Räume der Barmherzigkeit, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht ist da noch eine Person, an die du dich gerade in dieser Zeit erinnert hast. Oder an die Gott dich erinnern möchte. Vielleicht ist da eine Person, die du noch vor oder zu Weihnachten oder noch in diesem Jahr sehen kannst und dich ihr verschenken möchtest. Und du wirst reich werden. Es wird dich reich machen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit mit vielen gegenseitigen Geschenken. So wie die Swabedoler es getan haben, die damit zum Ausdruck gebracht haben, dass sie sich gegenseitig mochten. Wir gehen jetzt in den Worship, wir gehen jetzt in die Anbetung und nutzt doch diese Zeit einfach, um Gott zu fragen, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Wo möchtest du vielleicht, dass ich reich werden darf, indem ich mich an jemand anderen verschenke? Wo möchtest du, dass deine Wärme jemand anderen wärmt? Wo möchtest du, dass ich mich Menschen zuwende, um ihnen Würde zu geben, um ihnen Ehre zu geben und wo ich dich darin ehren darf? Wo ich deine Liebe, Jesus, direkt erwidern darf? Wo ich dich, Jesus, ehren darf? Wo ich die Beziehung, die sonst austrocknen würde zwischen uns, Jesus, wo ich mich investieren darf in unsere Beziehung, damit unsere Beziehung lebendig bleibt. Amen.